Deutschlandfunk. Hintergrund.
Medikamentenproduktion in Europa. Chance oder Illusion? Von Nikolaus Nützel. Eine Deutschlandfunkproduktion von April 2023.
So klingt es, wenn das Antibiotikum Penicillin hergestellt wird. Seit der Brite Alexander Fleming vor mehr als 90 Jahren entdeckt hat, dass bestimmte Schimmelpilze Wirkstoffe erzeugen, mit denen sich Bakterien bekämpfen lassen, wird das Medikament nach dem gleichen Prinzip produziert. Die Penicillium-Pilze werden mit Nährstoffen versorgt, um aus ihnen Arzneigrundstoff zu gewinnen.
Das sind im Prinzip große Stahlkessel, die bis zu 15 Meter Höhe haben. Und damit man da drinnen den Produktionsorganismus dazu bringt, dass er Penicillin macht, muss man natürlich ein Nährmedium haben, eine gewisse Temperatur, belüften muss man den Fermenter, dass er dann auch das Produkt, das Penicillin, dann macht.
Der Tiroler Dialekt des Betriebsleiters Markus Wiedauer passt zum Standort. Das Antibiotikawerk der Firma Sandoz, in dem er arbeitet, liegt im Inntal zwischen Kufstein und Innsbruck. In der 5000 Einwohnerstadt Kundl befindet sich einer der größten Produktionsstandorte für Antibiotika weltweit. Rund 200 Millionen Packungen werden hier jedes Jahr hergestellt.
Das große Alleinstellungsmerkmal von Kundl, dass wir wirklich den globalen Scale haben, also eine globale Dimension in der Produktionskette, wie es sonst eben in der westlichen Hemisphäre und in der westlichen Welt nicht mehr gibt. Das heißt, wir gehen hier wirklich vom Ursprungsmaterial wie einem Zucker oder dem Pilz bis hin zur fertig verpackten Ware, die so ins Krankenhaus oder in die Apotheke am Ende oder beim Patienten wirklich landet.
Markus Hofer spricht mit Stolz über das Werk, in dem er als Produktionsleiter arbeitet. Mit Verwunderung reagiert man in der Sandoz-Fabrik allerdings auf das, was die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Overwiening, im vergangenen Dezember im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte.
In Deutschland, aber auch in Europa werden keine Antibiotika mehr hergestellt.
Im österreichischen Kundl, also im Herzen Europas, steht aber eine der größten Antibiotikafabriken der Welt. Die Behauptung der Apothekerpräsidentin ist also schlicht falsch. Doch sie passt gut in eine Argumentation, mit der in der öffentlichen Diskussion immer wieder erklärt wird, warum es in Deutschland beträchtliche Lieferschwierigkeiten bei Arzneien gibt. Diese Argumentation läuft so: Es werde in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland zu wenig für Medikamente gezahlt, weil die Krankenkassen die Anbieter unter Preisdruck setzen. Deswegen sei die Produktion in Billiglohnländer wie China und Indien verlagert worden. Doch die Zulieferung aus Ostasien gerate immer wieder ins Stocken, so die Argumentation. Der Produktionsleiter Markus Hofer vom Sandoz-Werk in Südtirol erklärt die geringe Zahl europäischer Produktionsstätten so: Zum einen der hohe Energiebedarf. Das Werk in Kundl benötige etwa in so viel Energie wie das nahegelegene Innsbruck mit seinen rund 130.000 Einwohnern. Angesichts deutlich gestiegener Strompreise ein großes Problem. Zum anderen sei die Versorgung mit Zucker immer wieder eine Herausforderung, sagt er.
Neben dem Thema Energie spielt dann zum Beispiel auch dieser Rohstoff sicher in der strategischen Verfügbarkeit für uns eine große Rolle. Wir verarbeiten im Jahr ungefähr 70.000 Tonnen Zucker. Und somit kann man auch erkennen, dass wir von diesem Material eine gewisse Abhängigkeit haben und auch eine logischerweise ja in der aktuellen politischen Konstellation durchaus relevante Rolle spielen.
Der Mutterkonzern von Sandoz, der Schweizer Pharma-Riese Novartis, hat mittlerweile auch angekündigt, dass er das Tochterunternehmen abspalten will. Der Sandoz-Manager Markus Hofer gibt sich aber zuversichtlich, dass seine Firma auch alleine gut überleben könne. Immerhin würden vom Mutterkonzern derzeit 150 Millionen Euro investiert, um die Position des Sandoz-Werks in Kundl auf dem Weltmarkt zu festigen, betont er.
Das wird uns aus unserer Sicht wettbewerbsfähig halten gegenüber anderen Produzenten für diese Produkte und unseren Versorgungsauftrag wirklich sicherstellen.
Auf die 150 Millionen Euro, die der Konzern investiert, legt der österreichische Staat dabei noch einmal 50 Millionen drauf. Unterstützung für die Pharmaindustrie mit Steuergeldern sei sinnvoll, um heimische Standorte zu sichern, heißt es von der Regierung in Wien. Auch der deutsche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt der Pharmaindustrie mehr Geld zu. Als er Anfang April ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Arzneilieferengpässen vorstellte, nannte der SPD-Politiker Kostenprobleme der Industrie als Hauptgrund für aktuelle Lieferschwierigkeiten.
Wir haben tatsächlich die Preisschraube, die Ökonomisierung bei diesen Arzneimitteln sehr stark angezogen und sehen wir auch zum Teil die Lieferengpässe. Das ist nicht der alleinige Grund, aber wahrscheinlich der wichtigste.
Deswegen müsse man die Preisschraube wieder lockern, sagt der Bundesgesundheitsminister. Und bei Antibiotika, später möglicherweise auch bei anderen Arzneien, sollen Firmen bevorzugt werden, die in Europa produzieren.
Also es gibt bestimmte Produkte, da wurde mir mitgeteilt, dass also eine Produktion aufgebaut werden kann binnen von 3 Monaten. Das kann ich jetzt nicht für die Wirkstoffe selbst also bewerten, damit man mich hier nicht also falsch einschätzt. Aber es wird auf jeden Fall bei den Antibiotika, werden wir da sehr viel Bewegung sehen. Und wenn das gut klappt, dehnen wir aus.
Die Preisschraube zu lockern sei schon mal ein guter Ansatz, um Produktion in Europa und Deutschland für Unternehmen attraktiver zu machen, sagen Industrievertreter wie Thomas Weigold. Er ist Deutschlandchef der Firma Sandoz, die hierzulande vor allem für ihre Marken Hexal und 1A Pharma bekannt ist. Der Manager spricht, anders als Gesundheitsminister Lauterbach, allerdings nicht über 3 Monate.
Wenn Sie heute sagen, ich möchte eine neue Antibiotikaproduktion aufbauen, grüne Wiese, Brandenburg oder keine Ahnung wo, dann müssen Sie mit wahrscheinlich irgendwo so zwischen 4 bis 5 Jahren rechnen. Sie müssen die Expertise erstmal wiederholen, Sie müssen die Technologie einkaufen, Sie müssen die ganzen Produktionsstätten dann irgendwo aufbauen. Wir haben sehr viele Auflagen in Deutschland, dann müssen Sie sich zertifizieren lassen, dass Sie überhaupt den Qualitätsansprüchen entsprechend Genüge tun. Da reden wir über Jahre. Das heißt also, es geht schon, aber dann muss man politisch Rahmenbedingungen schaffen, wo man als Unternehmer sagt, ich habe auf 10 Jahre eine gewisse Planungssicherheit.
Die Ankündigungen der Bundesregierung sind nach Ansicht des Hexal-Chefs zwar ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings ein zu kleiner Schritt, findet er. Weigold wünscht sich ein grundlegendes Umdenken und eine Diskussion über eine Frage.
Was ist es mir wert, dass ich bestimmte Medikamente noch im Sortiment habe? Und diese Diskussion findet momentan halt nicht statt.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach und auch einzelne Manager aus der Pharmabranche sind also zuversichtlich, dass zusätzliches Geld wieder zusätzliche Arzneiproduktion nach Europa bringt. Bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es allerdings Zweifel, ob diese Rechnung aufgeht. Der Sprecher des GKV-Spitzenverbandes Jens Offiera fürchtet, dass das Geld verpufft.
Wir stehen dem sehr skeptisch gegenüber und bezweifeln, dass nur weil in Deutschland höhere Preise bezahlt werden, auch automatisch hier mehr zum Beispiel produziert wird und automatisch eine Liefersicherheit von bestimmten Arzneimitteln resultiert.
Mit ihrer Skepsis, ob zusätzliches Geld ausreicht, damit Produktion nach Deutschland zurückverlagert wird, stehen die Kassen nicht allein. Die Zusatzausgaben, die Gesundheitsminister Lauterbach durch die von ihm angekündigten Maßnahmen erwartet, entsprechen gerade mal 1% dessen, was die gesetzlichen Krankenkassen insgesamt für Arzneimittel ausgeben. Der Präsident des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller Hans Steutel hält deshalb die Pläne, Arzneiproduktion nach Deutschland zurückzuholen, für eine Geisterdebatte.
Keiner in unserer Branche glaubt an dieses Modell. Es ist nachvollziehbar, dass es gesagt wird, aber es ist aus Kostengründen verlagert worden. Und davon profitieren wir im Prinzip alle, gerade auch die Krankenkassen, die Patienten und so weiter. Wenn wir das zurückbringen möchten, das bedeutet, dass neue Produktionsanlagen wieder aufgebaut werden müssen. Und dann wird er produziert unter den neuesten Bedingungen, die nicht vergleichbar sind mit der Produktion in Asien. Das bedeutet nur, dass die Preise als Raketen in die Luft schießen werden.
Wenn der gebürtige Niederländer davor warnt, dass Arzneipreise nach oben schießen, meint er Medikamente, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, die Generika. Besonders bekannt sind hier etwa ASS-Präparate, die deutlich billiger sind als das Markenpräparat Aspirin der Firma Bayer. Aber auch etwa Blutdrucksenker oder Krebsmittel werden von Generikafirmen deutlich unter dem Preis der Originalpräparate angeboten. Wenn Hans Steutel bei Generika vor einer Preisexplosion warnt, tut er das vor einem besonderen Hintergrund. Er spricht als Verbandschef für die Hersteller patentgeschützter Medikamente. Und bei denen sind Lieferschwierigkeiten kein Thema.
Also diese Problematik, die wir bei den Generika sehen, kennen wir als patentgeschützte Arzneimittelhersteller nicht.
Denn patentgeschützte Arzneien kosten, anders als Generika, oft mehrere 100 oder gar 1.000 Euro pro Packung. Da wäre es unsinnig, ein paar Cent in der Lieferkette sparen zu wollen.
Das bedeutet, dass wir auch ein großes Interesse daran haben, dass die Lieferketten ungestört funktionieren.
Bei den vergleichsweise teuren patentgeschützten Arzneien werde der allergrößte Teil in Europa, Nordamerika oder Japan hergestellt, sagt Steutel. Dass in diesem Bereich die Lieferketten, anders als bei patentfreien Arzneien, ungestört funktionieren, bestätigt auch Patrick Igel. Er ist Werksleiter einer Fabrik, die der japanische Pharmakonzern Daiichi Sankyo im oberbayerischen Pfaffenhofen betreibt.
Wir hatten keine Lieferengpässe oder konnten unsere Produkte nicht ausliefern.
Rund 2 Milliarden Tabletten laufen pro Jahr über die Bänder der Fabrik, etwa 60 Kilometer nördlich von München. Ein Großteil der Wirkstoffe, die hier etwa zu Herz-Kreislauf-Präparaten verarbeitet werden, kommt vom Mutterkonzern in Japan. Nach der Endfertigung in Deutschland gehen die Packungen in die ganze Welt.
Der erste Auftrag für uns ist erstmal Europa zu versorgen. Und dann stellen wir auch noch im Auftrag unserer Mutter in Tokio Tabletten zum Beispiel für Taiwan, Korea oder China her. Insgesamt sind es 50 Länder, in die wir exportieren. Also wir sind hier ein globaler Standort.
Bei der Produktion, bei der die Arzneilieferketten nicht von China nach Deutschland laufen, sondern in die umgekehrte Richtung, geht es nur um patentgeschützte Präparate mit zum Teil gigantischen Preisen. So investiert Daiichi Sankyo im oberbayerischen Pfaffenhofen rund 220 Millionen Euro in Fertigungskapazitäten für ein neues Medikament gegen Brustkrebs. Das Präparat kostet rund 150.000 Euro im Jahr für die Behandlung einer einzelnen Patientin. Die Krankenkassen warnen davor, dass die Kosten für solche patentgeschützten Arzneien immer stärker steigen. Denn hier können die Pharmafirmen die Preise zunächst weitgehend frei festlegen. In der Bundesregierung gibt es deshalb Überlegungen, wie man die Preise patentgeschützter Arzneien besser im Zaum halten könnte, was auch Spielraum eröffnen würde, um die Herstellung von patentfreien Arzneien in Deutschland zu fördern. Denn dann wäre mehr Geld im System, um höhere Preise für Generika zu zahlen. Patrick Igel, der Pfaffenhofener Werksleiter des Pharmaunternehmens Daiichi Sankyo, warnt aber vor Sparmaßnahmen in seinem Bereich.
Für uns ist immer wichtig, dass eine Verlässlichkeit da ist. Das heißt, dass entsprechende Zusagen, die gemacht worden sind, auch eingehalten werden. Und da gibt es aktuell Entwicklungen, die für uns schwierig sind.
Bei Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek, der Anfang April zu einem Werksbesuch nach Pfaffenhofen gekommen ist, findet der Pharmamanager Gehör für seine Warnungen. Der CSU-Politiker ist unter den Landesgesundheitsministern einer, der besonders oft und besonders offensiv Kritik am SPD-Bundesgesundheitsminister Lauterbach übt. Auch Holleczek weiß, dass im Gesundheitswesen jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Doch bei den Herstellern patentgeschützter Medikamente zu sparen, etwa um die Hersteller von patentfreien Generika fördern zu können, sei nicht der richtige Weg, sagt Bayerns Gesundheitsminister.
Im Moment, glaube ich, ist es eher eine Destabilisierung, was in Berlin passiert, wo die Branche ehrlicherweise schon skeptisch ist gegenüber dem Standort Deutschland.
Auf die Frage, was Politik auf Bundes- und Landesebene denn tun kann, um die Herstellung von Medikamenten wieder nach Europa und Deutschland zu bringen, gibt Bayerns Gesundheitsminister spontan diese Antwort.
Das wird extrem schwierig, Produktion zurückzuholen.
Aber dann scheint dem CSU-Politiker aufzufallen, dass dieser Satz nicht gut zu den Beteuerungen passt. Man könne bei der Medikamentenfertigung die Globalisierung zurückdrehen, indem man den Firmen höhere Preise zahlt. Dieses Argument kommt nicht nur aus dem Bundesgesundheitsministerium. Es ist auch aus verschiedenen Landesregierungen immer wieder zu hören, auch aus Bayern. Ein paar Sekunden nach seinen grundsätzlichen Zweifeln daran, ob es gelingen kann, Arzneiproduktion nach Deutschland zurückzuholen, ergänzt der bayerische Gesundheitsminister einen ganz anderen Gedanken.
Und ich glaube, dass wir schon über Anreizsysteme arbeiten müssen, auch in Europa übrigens. Auch dort gibt es ja eine Pharmastrategie. Wir müssen uns schon überlegen, wie holen wir die Produktion nach Europa, dann am besten auch nach Bayern oder nach Deutschland. Und dazu wird es auch Fördermittel brauchen.
Wenn man Politiker und Industrievertreter fragt, ob sich Arzneilieferengpässe in Deutschland bekämpfen lassen, indem man Produktion aus Asien zurückholt, hört man also widersprüchliche Aussagen. Klarheit ins Wirrwarr der Argumente bringen will ein Wissenschaftlerteam der Universität Würzburg. Dort läuft ein auf 6 Jahre angelegtes Forschungsprojekt. Daran beteiligt ist auch der Logistikspezialist Richard Piebernick. Er kann jetzt schon feststellen, Lieferprobleme haben viele Ursachen. Mal sind Verschlusskappen für Arzneiflaschen nicht verfügbar, mal ist der Krankenstand bei Lkw-Fahrern hoch. Und immer wieder klemmt es beim Zusammenspiel verschiedener Produktionsstandorte, die über die ganze Welt verteilt sind.
Wir haben extrem fragmentierte Lieferketten, wo teilweise selbst die Hersteller nicht mehr genau wissen, wo im Einzelnen ihre Bestandteile der Medikamente, ihre Wirkstoffe herkommen, die sie dann in das eigentliche Medikament verarbeiten.
Und man dürfe nicht naiv sein, warnt der Würzburger Forscher. So hat die französische Regierung zwar angekündigt, dass in einer neuen Fabrik in Südfrankreich bald schon pro Jahr 10.000 Tonnen des Schmerzmittels Paracetamol gefertigt werden sollen. Doch bei dieser Ankündigung würden wichtige Informationen ausgeblendet, sagt Piebernick.
Die Wahrheit ist, da wird nur die letzte Stufe gemacht und alles, was vorher passiert, passiert ganz woanders. Und das versteht schon wieder keiner mehr. Und da sind die Abhängigkeiten immer noch da.
Es sei aber ein Irrweg, sich völlig unabhängig von internationalen Handelspartnern machen zu wollen, glaubt der Logistikexperte. Dass jedes Land für seinen eigenen Bedarf arbeitet, passe nicht in die moderne Welt. Sinnvoll sei es jedoch, sich nicht auf einen einzelnen Lieferanten zu verlassen, der etwa in China sitzt.
Es gibt auch Möglichkeiten, in Asien aus anderen Ländern Wirkstoffe zu beziehen. In Südamerika, in Brasilien beispielsweise, gibt es da Möglichkeiten. Das wurde aber bis jetzt nicht verfolgt, weil es tendenziell zu höheren Kosten geführt hätte.
Zum Nulltarif werde es mehr Liefersicherheit bei Arzneien nicht geben, sagt der Logistikprofessor. Aber zusätzliches Geld sollte man seiner Ansicht nach nicht nur in zusätzliche Zahlungen an Pharmafirmen investieren, in der Hoffnung, dass die dann neue Fabriken in Europa bauen. Zusätzliches Geld ist in seinen Augen vor allem nötig, um mit mehr als nur einem Lieferanten Verträge zu schließen, um Vorräte anzulegen oder ein Frühwarnsystem für Engpässe zu etablieren. Eine ganze Reihe von Fragen müssten beantwortet werden, sagt der Forscher.
Wann macht es Sinn, zum Beispiel, dass wir national oder europäisch Sicherheitsbestände aufbauen? Wie können wir über eine Lieferantendiversifizierung mehr Flexibilität reinbringen? Wie können wir eine andere Vertragsgestaltung mit Lieferanten machen, damit die Sicherheitspuffer für uns halten? Ja, also ich glaube, das sind die Maßnahmen und das müssen wir uns für jedes Medikament angucken und die Kosten bewerten, um dann zu sagen, was ist denn für das spezifische Medikament der richtige Weg?
Piebernick und seine Forscherkollegen wünschen sich dabei langfristige und gründliche Politikstrategien. Es gehe nicht nur darum, dass Eltern keinen Fiebersaft für ihre Kinder bekommen oder dass die Auswahl an Schmerzmitteln eingeschränkt ist. Wenn etwa der Konflikt mit China über den Status von Taiwan eskaliert, drohen nach Ansicht des Logistikexperten noch ganz andere Probleme.
Also ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber auch politische Spannungen mit China sind ja durchaus aktuell. Was passiert denn, wenn da jetzt auf einmal nichts mehr kommt? Wie lange hätten wir denn dann noch Wirkstoffe? Also es gibt diesen schönen Begriff aus dem Risikomanagement für Lieferketten, den englischen Begriff Time to Survive. Also wie lange überleben wir denn? Ja, also im übertragenen Sinne, aber tatsächlich mit Medikamenten ist das tatsächlich auch wahr. Wie lange überleben wir denn, wenn nichts mehr kommt? Welche Substitutionsmöglichkeiten haben wir denn?
Bundesgesundheitsminister Lauterbach versichert, er habe das Thema Lieferengpässe zur Chefsache gemacht. Und im Maßnahmenpaket, das er Anfang April vorgestellt hat, ist einiges enthalten. So wird es für Apotheken einfacher, wirkstoffgleiche Arzneien untereinander auszutauschen, wenn ein bestimmtes Medikament nicht lieferbar ist. Firmen, mit denen Krankenkassen Exklusivverträge schließen, sollen Vorräte anlegen müssen, die 3 Monate ausreichen. Es soll ein Frühwarnsystem eingerichtet werden, um Engpässe zu erkennen. Besonders plakativ spricht der SPD-Politiker dabei über einen Regierungsbeschluss. Die Kassen müssen der Pharmaindustrie für Kinderfiebersäfte um die Hälfte höhere Preise zahlen. Allerdings ohne konkrete Bedingungen zu den Produktionsstandorten.
Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren.
Dass die Pharmaindustrie Produktion nach Deutschland zurückverlagert, wenn sie hier mehr Geld für ihre Ware bekommt, ist zunächst allerdings vor allem eine Hoffnung. Und auch der Bundesgesundheitsminister betont immer wieder, eine einzelne Maßnahme wird nicht genügen, um Lieferprobleme bei Arzneien nachhaltig zu bekämpfen.
Das war der Hintergrund: Medikamentenproduktion in Europa, Chance oder Illusion? Von Nikolaus Nützel. Redaktion Johanna Herzing.
Hörtipp.
Hallo, Rahel Klein hier. Und ich hätte an der Stelle noch eine kurze Empfehlung für alle, die Rätsel mögen.
Kunst ist ein internationales Geschäft.
500.000 Pounds.
Und wer das nötige Kleingeld hat, kann mitspielen.
At 550.000.
In der Welt der exklusiven Auktion.
650, there it is.
Aber geht in dieser Welt wirklich alles immer mit rechten Dingen zu?
Ich stelle erstmal die Frage.
Das ist Tatort Kunst. Wir sind Rahel Klein
und Stefan Koldehoff. Zusammen mit unserem Team decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Das ist absolut schrecklich.
Wir versuchen herauszufinden, wem lange verschollene Bilder wirklich gehören.
Das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste.
Und was Original und was Fälschung ist.
Also eins ist eine Kopie.
Dafür müssen wir sehr unbequeme Fragen stellen.
Und was jetzt?
Tatort Kunst. Wir geben Orientierung in einem sehr komplexen Universum und wissen immer, wo es lang geht.
Nee, du kannst jetzt hier links fahren.
Hier?
Ja. 5 exklusive Fälle. Aktuell, investigativ, rätselhaft.
Und da ist, simpel gesagt, vom Dinosaurier-Ei bis zur heutigen Zeit eigentlich alles dabei.
Ab dem 7. September exklusiv in der DLF-Audiothek.
Tatort Kunst, ein Deutschlandfunk-Original.
Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt?
Na, ganz einfach. Abonnieren.
Congratulations, it's yours.